Nachgefragt, das Podcast-Format des Genderblogs. Ein Ort, um im transdisziplinären Forschungsfeld der Gender Studies an der Humboldt-Universität zu Berlin der ein oder anderen Randnotiz nachzuspüren, abseits von Stift und Papier. Hier reden wir mit AkteurInnen des Forschungsfeldes und verpacken Denkbewegungen in einer Pausenprise Gesprächsfetzen. Diesmal hat nachgefragt
Jumin Lee.
Hallo liebe HörerInnen, ich begrüße Sie und euch zur vierten Folge unseres Podcasts. Die Humboldt-Info am 1. April, also heute, verkündete, nach 4 Semestern im Online-Modus kehrt die HU zum Sommersemester in Präsenz zurück. Ich vermute, dass sich die meisten über die Präsenzlehre sehr freuen werden. Trotzdem wollen wir in dieser Folge nochmals auf die digitalen Semester zurückschauen. In der letzten Folge hatten wir in unserem digitalen Studio drei Studierende zu Gast, die über ihre Studienerfahrung unter Pandemiebedingungen gesprochen haben. In dieser Folge kann ich mit drei Lehrenden aus den Gender Studies über ihre Sicht auf die digitale Lehre sprechen. Ich freue mich heute, Dr. Katharina Jacke, Professor Dr. Christine Wimbauer und Professor Dr. Martina Bengert sprechen zu dürfen, die ich nun kurz vorstellen möchte. Dr. Katharina Jacke ist Politikwissenschaftlerin mit einem Schwerpunkt in der Geschlechterforschung. Sie gehörte der Arbeitsgruppe Gender and Science am Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte an und hat die Integration von Gender in die umweltbezogene Gesundheitsforschung untersucht. Außerdem lehrt sie seit 2019 als Lehrbeauftragte am ZDG. Hallo Katharina, schön, dass du hier bist.
Hallo.
Hallo. Außerdem darf ich noch Christine Wimbauer begrüßen. Sie ist Professorin für Soziologie der Arbeit und Geschlechterverhältnisse und seit 2015 an der HU Berlin. Christine Wimbauer hat ein zweisemestriges Lehrforschungsprojekt mit dem Titel Prekäre Arbeit, prekäres Leben, Covid-19 und die vergeschlechtlichte Prekarisierung des Sozialen durchgeführt, wofür sie 2021 den dritten Platz des Preises für gute Lehre der Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftlichen Fakultät erhielt. Hallo Christine.
Hallo Jumin.
Hallo. Als drittes darf ich noch Martina Bengert begrüßen. Sie ist seit April 2020 Juniorprofessorin an der HU. Ihre Forschungsthemen sind Literatur, Religion und Gender Studies in den romanischen Kulturen. Sie forscht insbesondere zu der Philosophin und Mystikerin Simone Weil und schreibt an einem Buch über Seelenräume. Mit Blick auf Gender Studies interessiert sie sich für die Themen Vulnerabilität, Performance, Postpornografie und feministische Theorien. Hallo Martina.
Hallo.
Ja, schön, dass ich euch hier alle begrüßen darf und dass ihr euch vor Beginn der Vorlesungszeit Zeit nehmt, um zusammen über die Lehre in den vergangenen Online-Semestern zu sprechen. Meine erste Frage wäre, wie seid ihr denn mit der Umstellung auf digitale Lehre umgegangen? Welche Auswirkungen hatte die digitale Lehre auf eure Vorbereitungen? Wie war das bei dir, liebe Martina?
Ja, bei mir war das so, dass ich, wie du gesagt hast, da im April 2020 am ersten Lockdown angefangen habe an der HU und das war schon alles sehr anstrengend, so im Digitalen, dieser ganze Zugang erstmal. Ich habe weitestgehend das asynchron gemacht am Anfang und dann aber gemerkt, dass die Studierenden auch ein großes Bedürfnis nach irgendwie zumindest digitalem Treffen hatten. Also bin dann mehr in die synchrone Lehre umgeswitcht. Ich habe sehr viel mit Moodle gearbeitet, mit Foren, mit Arbeitsgruppen und auch mit kleineren Studierendengruppen im Digitalen. Und ja, ich habe das Gefühl, es hat sich immer wie ein großes Tasten angefühlt, da zu schauen, wie kann man sozusagen überhaupt jetzt diese digitale Lehre umsetzen? Was brauchen die Studierenden? Das hat aber auch den Dialog irgendwie sehr stark gefördert, so im Miteinander. Und ich habe das Gefühl, es war deutlich mehr Zeitaufwand zu Beginn, um so einen Fahrplan auch für das Semester zu erstellen. Gerade in den ersten zwei Semestern extrem viel mehr Aufwand, auch weil es sonst kaum Erfahrungen von anderen gab. Also das war so mein Eindruck.
Ja, spannend zu hören, Martina, dass du sagst, es gab nicht sowas wie so einen starren Masterplan, an den du dich so stoisch hältst, sondern eben so Schritt für Schritt vorantastet. Ja, liebe Katharina, wie war das denn bei dir? War das bei dir ähnlich? Wie war die Umstellung auf digitale Lehre und welche Auswirkungen hatte die digitale Lehre auf deine Vorbereitung?
Ja, ich war in einer relativ komfortablen Situation, weil ich war gerade, als die Pandemie begann, in Elternzeit und hatte deswegen 2 Semester Vorlauf, die ich zwar theoretisch hatte, aber praktisch fing ich dann natürlich trotzdem bei Null an, als ich dann im Sommersemester 21 mit der Lehre begann. Ne? Aber ich kannte das Tool Zoom natürlich zu dem Zeitpunkt schon ganz gut. Ich wusste auch, wie man zum Beispiel Breakout-Räume erstellt und ich wusste auch, wie man Umfragen macht. Und das heißt, ich war schon so ein bisschen gebrieft, was man für Tools verwenden kann in Zoom. Und ich hatte mich vorher auch mal mit einem Studierenden schon mal auseinandergesetzt und ihn befragt, was er gut fand in den Online-Semestern und was er nicht so gut fand und habe davon so ein bisschen was übernommen. Und da wurde auch klar, dass dieses asynchrone Lehren eigentlich nicht so gewünscht ist von vielen. Das habe ich auch gemacht, die Erfahrung. Ich hatte außerdem das Glück, ich habe vom Bologna Lab einen Workshop gemacht zum digitalen Lehren. Das heißt, ich war nicht ganz auf mich allein gestellt, sondern konnte tatsächlich auf die Erfahrungen der gesamten Lehrendengesellschaft seit 2 Semestern schon ein bisschen zurückgreifen. Und ich habe außerdem ein Format gemacht, das auch gar nicht so unklug für die Online-Lehre war. Ich habe ein Format des forschenden Lehrens und Lernens gemacht. Und in dem Kontext dürfen die Studierenden halt vor allen Dingen in Arbeitsgruppen selbst Inhalte erforschen. Und das bedeutet einerseits, dass die Treffen einfach immer auch damit zu tun hatten, dass Ergebnisse präsentiert wurden. Das wäre auch in der Präsenzlehre nicht anders gewesen. Und das hat sich natürlich für das Online-Format ganz gut geeignet. Also da ging es eben nicht darum, in den Sitzungen selbst Inhalte zu erarbeiten, sondern das bereits Erarbeitete einfach vorzustellen. Und insofern würde ich sagen, hat das irgendwie schon ganz gut funktioniert. Ich habe aber tatsächlich auch gemerkt, dass das viele andere in ihren möglicherweise formatmäßig nicht ganz gleichen Seminaren auch gemacht haben. Also viel auf Gruppenarbeit, viel auf Eigeninitiative gesetzt haben. Und da habe ich bei den Studierenden dann im 3. Online-Semester tatsächlich auch so ein bisschen Ermüdungserscheinungen schon festgestellt. Also die waren zum Teil einfach auch so ein bisschen nicht mehr so begeistert davon, alles in Gruppenarbeit zu machen.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, aber ich finde es auch nochmal einen guten Hinweis, also wie schnell die Erfahrungen dann irgendwie auch weitergegeben werden konnten. Also es ist irgendwie auch schön zu hören, dass es irgendwie dann auch verschiedene Formate gegeben hat, die vielleicht besser funktioniert haben, aber das mit den Ermüdungserscheinungen, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Liebe Christine, wie war das denn für dich? Welche Auswirkungen hatte die digitale Lehre auf deine Vorbereitung?
Ja, auch so ein bisschen einige von den Dingen, die wir jetzt schon gehört haben. Und ich habe auch eine Veränderung wahrgenommen in den 4 Semestern. Aber gehen wir mal zurück, ganz am Anfang. Ich weiß noch, auch so war 9. März oder so. Ich wollte am 10. März in Urlaub fahren noch eine Woche und dann das neue Semester starten. Und am 9. März kam dann so die Ansage, jetzt Lockdown und elektronische Lehre. Und da kann ich mich noch gut erinnern. Und ab dem Tag habe ich eigentlich nur versucht, die Lehre zu digitalisieren. Also wie geht es überhaupt? Also es hat wahnsinnig viel Zeit gebraucht, viel Recherche, welches Tool, Kommunikation mit den Kollegen, wie machen wir die Vorlesung? Ich habe auch 5 Lehrveranstaltungen oder 6, eine Vorlesung, auch ein forschendes Projektseminar mit empirischer Forschung, Kolloquium, eine Übung, also lauter verschiedene Formate und mit denen musste man alle unterschiedlich umgehen. Also die Vorlesung haben wir dann diskutiert, haben wir dann aufgenommen und online gestellt, mit viel Einarbeitung in Tools, in Snagit und Camtasia und dieses und jenes, die ich alle niemals benutzt hatte vorher. Es hat so wahnsinnig viel Zeit gebraucht. Dann hatten wir so 3 GB Dateien, die musste man hochladen 3 Stunden lang, dann stürzte der Computer wieder ab. Also es war auch richtig frustrierend, aber für mich ist die Lehre auch sehr, sehr wichtig natürlich und die Vorlesung, Grundausbildung auch, das muss dann irgendwie funktionieren. So haben wir das dann aufgenommen, hochgeladen. Wir haben dann aber auch in Zoom Sitzungen mit Question and Answers gemacht, weil nur aufnehmen ist, also man braucht ja auch Interaktion in dem Lehrforschungsprojekt. Das war auch eine große Herausforderung, weil einfach qualitative Methoden, Interviews, das gemeinsam auswerten, hat ja alles überhaupt nicht geklappt. Es war große Verunsicherung. Da musste man sich halt einarbeiten, wie das dann alles geht. Auch viel Trial und Error am Anfang, bis wir dann auch nach einiger Zeit, nach 1, 2, 3 Semestern dann auch schon ein paar Erfahrungswerte hatte, was läuft gut. Und dann habe ich auch viel Moodle genutzt und Zoom. Ich habe dann, also in kleinen Seminaren habe ich einfach das Seminar dann mit Zoom gemacht und dann die ganzen Tricks angewendet, wie kleine Gruppen, Gruppenarbeit, Duos, Breakout-Sessions und so mit sehr viel Betreuung und sehr viel Kommunikation. Das hat dann ganz gut funktioniert, aber alles sehr, sehr aufwendig. Ich habe es im Jahr 2020 nichts anderes gemacht als digitalisiert.
Ja, liebe Christine, vielen Dank für diese eindrückliche Schilderung. Was würdest du denn sagen, waren so die größten Herausforderungen für dich in dieser Zeit bei der digitalen Lehre? Und vielleicht gibt es aber auch Positives.
Ja, also die größte Herausforderung war tatsächlich, dass die Studierenden nicht verloren gehen. Ich konnte richtig zuschauen, wie die weggebrochen sind, wie sie verschwunden sind, weil wir ja immer die gleiche Anzahl eigentlich in der Vorlesung haben und da war dann plötzlich nur noch ein Drittel, die die Klausur geschrieben haben. Also die mussten ja alle irgendwo sein. Und die Bachelorarbeiten, die Masterarbeiten, die sind richtig viel weniger geworden. Studierende haben das abgebrochen, verschoben. Dann war die größte Herausforderung eben, dass wir den Kontakt zu den Studierenden erhalten. Ja, dass wir die irgendwie halten können. Ansonsten würde ich sagen, praktische Fragen gab es natürlich. Die waren auf sich das allerbrennendste. Also wie kann ich die Studierenden besser einbinden, sodass sie nicht gleich verloren gehen in der Zoom-Sitzung, also an der Diskussion beteiligen, die Kamera einschalten. Das ging ganz gut mit viel Feedback, mit viel Runden, mit so Gesprächen, Breakout-Rooms und Duos. Das hat ganz gut geklappt. In kleineren Seminaren noch besser, in der Vorlesung natürlich nicht so gut. Aber die größten Herausforderungen waren, glaube ich, zeitliche Art und Weise, physische und psychische Belastungen auf allen Seiten. Also für die Lehrenden, für die Studierenden, für die Mitarbeitenden, für die wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen. Und die Menschen sind unterschiedlich von den Belastungen betroffen, je nach gesundheitlicher Situation und Sorgeverantwortung. Und gerade als Geschlechterforscherin wissen wir, Personen mit viel Sorgeverantwortung, oft Frauen, nicht nur, aber eben, und Personen, die auch viel Sorge und Beratung auch in der Lehre leisten, also eben Personen mit Sorgeverantwortung, die sind besonders belastet. Viele sind dann auch irgendwann überlastet, erschöpft bis hin zum Burnout und langfristigen gesundheitlichen Folgen. Das habe ich auch bei Studierenden oft gesehen. Zeitliche Belastung sehr groß, denn alles braucht viel mehr Zeit, viel mehr Vorbereitung, Nachbereitung, viel mehr Kommunikation, viel mehr E-Mails. 200 E-Mails pro Tag ist eigentlich nicht so richtig machbar. Und dann merkte ich auch viel Beratungs- und Unterstützungsbedarf bei den Studierenden. Viele haben sich zurückgezogen, fühlen sich belastet und überfordert. Und das kann ich natürlich nicht auffangen. Ich habe ja keine psychologische Ausbildung, aber ich habe versucht, es so gut wie möglich aufzufangen, auch Beratungsangebote zu vermitteln oder zu sagen, sucht euch doch professionelle Hilfe, bitte, bitte versteckt euch nicht, bitte meldet euch. Also das fand ich war sehr, sehr wichtig. Und auch den Druck rauszunehmen, jetzt mal Prüfungsfristen verschieben und zu sagen, wenn es finanziell möglich ist, ein Semester länger zu studieren, das ist auch gut. Ihr müsst nicht immer die Schnellsten und Besten sein. Nehmt euch auch die Zeit jetzt in dieser Situation. Und insgesamt, glaube ich, werden halt sehr viele Ressourcen gefordert von Studierenden, von den Lehrenden. Und da müssen wir irgendwie einen Ausgleich, glaube ich, schaffen.
Ja, vielen Dank, Christine, dass du auch auf diese Aspekte eingehst mit der Mehrfachverantwortung und den Sorgebelastungen. Und das hatte ich als Lehrende auch oft gehört, wie stark der Bedarf da ist an psychologischer Beratung. Und das war ja auch was aus dem letzten Podcast mit den Studierenden auch artikuliert wurde, wie wichtig dieses Angebot von Seiten der Uni ist. Liebe Katharina, was war denn dein Eindruck? Gab es was Positives für dich oder stehen die Herausforderungen klar im Vordergrund?
Also für mich standen auch die Herausforderungen am ehesten im Vordergrund. Ich kann da gleich einhaken mit den Care-Belastungen. Also in meinem Fall war es tatsächlich so, dass die größte Herausforderung es tatsächlich war, um Betreuungsengpässe meiner Kinder herumzuarbeiten und das in der Vor- und Nachbereitung des Seminars irgendwie trotzdem gewuppt zu kriegen, mich um die Studis ausreichend zu kümmern, neben dem regulären Job, den ich noch gemacht habe. Das war tatsächlich auch dann im dritten Semester, also im Grunde nach einer Zeit, wo das schon erprobt war, einfach irgendwie überhaupt nicht einfach. Und ich hatte das, also wie oft ich in Quarantäne saß und die Kinder um mich rum irgendwas gemacht haben und ich irgendwie trotzdem Vorbereitung machen musste. Das war tatsächlich für mich persönlich eine große Herausforderung. Und ansonsten habe ich natürlich bei den Studierenden auch gleiche Probleme wahrgenommen. Das ging natürlich irgendwie auch darum, dass die Seminare nicht mehr so einfach zu gestalten waren. Also auch gerade die regulären Seminare, wo es um Texterarbeitungen ging, da war einfach wirklich viel Abstrich zu machen an Inhalt. Also die Diskussionstiefe und Schärfe, die ist einfach nicht mehr so gegeben wie in der Präsenzlehre. Möglicherweise scheiden sich daran auch so ein wenig die Geister, aber ich hatte schon das Gefühl, einfach sehr viel zu wenig Zeit zu haben in so einer Seminarsitzung. Und ich hatte auch den Eindruck, dass es halt vor allen Dingen nicht geht, alle gleich gut mitzunehmen. Es gab einige, die relativ problemfrei da durchgekommen sind. Es gab aber auch viele, die das einfach nicht sind. Und die alle so zu betreuen, wie sie das gebraucht hätten, das war eigentlich kaum möglich. Und das hat mir ehrlich gesagt auch wehgetan. Also ich habe das immer wieder thematisiert, auch in den Seminaren. Aber das hat natürlich die Last von den Schultern Anteilen der Studierenden nicht genommen. Aber ich möchte trotzdem auch sagen, ich glaube, das haben auch die Studierenden im Podcast so formuliert, dass sie alle dankbar waren, dass es überhaupt Lehre so gab. Und das muss ich tatsächlich auch sagen. Also ich war sehr, sehr beeindruckt und begeistert davon, wie schnell diese Digitalisierung überhaupt möglich gemacht wurde von allen, die daran gearbeitet haben. Und dass es trotzdem möglich war, qualitativ hochwertige Lehre anzubieten, das ist wirklich immer noch sehr, sehr beeindruckend für mich. Also das hat die Arbeitswelt, glaube ich, auch für immer verändert. Und finde ich super. Und ich habe vor allen Dingen auch von den Studis gar nicht wenig gelernt. Also ich habe zum Beispiel jetzt neue Online-Tools kennengelernt oder so. Die haben mich wirklich überrascht auch. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Online-Konferenz auch am Ende dieses forschenden Lernen-Seminars gehabt. Das war auch sehr schön. Genau. Und wofür ich aber tatsächlich werben möchte als produktiv, vielleicht ist das auch schon ein Stück zu weit gegriffen, aber ist das hybride Lehrformat, was ich tatsächlich auch versucht habe und was auf jeden Fall besser funktioniert, als ich gedacht hätte. Einerseits das Treffen im Seminarraum möglich ist und auf der anderen Seite aber auch Leute von irgendwo dazu geschaltet werden können. Genau, und das haben wir im letzten Semester hier am ZTG erprobt und ich bin immer noch relativ begeistert davon, wie gut das letztlich doch geklappt hat, auch wenn es natürlich keine wirkliche Alternative zu einer Präsenzlehre ist. Aber es ist halt in so Situationen, wo es nötig ist, auf jeden Fall eine gute Option.
Vielen Dank, Katharina, auch für das Hervorheben der hybriden Lehre oder von hybriden Veranstaltungen an Gemeinden, die wir sicherlich für die Uni, aber auch außerhalb der Uni noch mitnehmen werden, so auch Leute von, also global auch einladen zu können für Veranstaltungen. Liebe Martina, was würdest du sagen? Was empfandest du als besonders herausfordernd oder auch für überraschend gut?
Also einiges wurde jetzt schon gesagt, was ich vielleicht noch hervorheben würde, waren tatsächlich also an Herausforderungen bei mir selbst, aber auch bei den Studierenden tatsächlich auch physisch, sowas wie Kopfschmerzen zum Beispiel, weil wir alle, glaube ich, erstmal gar nicht wussten oder es lernen mussten, dass man nicht einfach 1:1 von der Menge der Zeit vor einem Bildschirm sitzen kann, wie mit anderen Menschen in einem Raum. Also ich habe überdurchschnittlich viel Feedback bekommen mit Augenproblemen und Kopfschmerzen und es dann auch bei mir selbst gemerkt, dass man da erstmal wieder so in so einer Selbstsorge verstehen musste, aha, man kann nicht einfach 3 1,5-stündige Zoom-Meetings nacheinander machen. Das ist einfach nicht gesund, es fehlt die Bewegung. Es ist einfach dieses auf einem Bildschirm starren, ist was anderes. So, das war eine wirkliche Herausforderung, fand ich dann die Tage auch so zu strukturieren, jetzt in meinem Fall auch mit Gremien, Sitzungen und was halt dann noch alles dazu kommt, dass man da nicht so einen Input-Overkill hatte, was das Digitale betraf. Und das sah ich auch bei den Studierenden, also die dann ja ihre ganzen Kurse so hatten und wo wir ja teilweise dann uns auch draußen nicht mehr so frei bewegen konnten, Sport nicht frei machen konnten und so. Also wo man dann diese ausbalancierenden Faktoren irgendwie sehr gemerkt hat. Und ich habe auch gemerkt, dass je länger die Covid-Situation ging, psychische Probleme bei Studierenden zugenommen haben, was jetzt Christine und Katharina auch schon angedeutet haben. Und habe immer versucht, die Seminar- und Vorlesungsräume so zu gestalten, dass man sich für die Vulnerabilität nicht schämen muss, sondern eher das auch sagen darf. Und das hat auf einer anderen Ebene, glaube ich, hat das ganz andere Verbindungen auch geschaffen, so zwischenmenschliche Verbindungen, ja, weil wir alle in dieser Situation waren, unterschiedlich betroffen, also in der Intensität, das ist auch schon gesagt worden, aber dennoch, also da sehe ich auch die Chance für ein anderes, bewussteres Miteinander da drin. Also so, ne, so eine gemeinsame Erfahrung da zu machen. Ich hatte auch also mitbekommen bei Studierenden und bei mir, dass eben Homeoffice-Situationen unterschiedliche Probleme bereiten können mit Internetverbindungen, die nicht stabil sind, Kindern, die irgendwie die beschäftigt werden müssen gleichzeitig, die dann auch bei Präsentationen mit dabei waren, was ich immer toll fand als Studierende, aber für die Studierenden sicher nicht leicht. Ne? Dann ist Kind da und gleichzeitig dann ist Paper präsentieren und solche Dinge. Ja, und auch so etwas wie zu Hause eben immer arbeiten, wo man nicht einen perfekten Schreibtisch hat oder eine gute Sitzumgebung. Also ich habe das wirklich auch physisch gemerkt, auf was man da alles achten muss und das dann auch thematisiert. Also wir haben uns durchaus auch in Kursen darüber unterhalten. Ja, wo ist man gerade? Kann man dort gut arbeiten? Was kann man da noch anders machen? Genau. Was ich positiv fand, war, dass ich mich wirklich auch mit diesen Möglichkeiten des Digitalen so intensiv befassen musste. Also so da irgendwie so eine Veränderung geschehen konnte und das, was auch schon angesprochen wurde, dass das eben so flächendeckend jetzt auch möglich ist. Wir also andere Kommunikationsmöglichkeiten haben, von denen ich auch mir wünschen würde, dass wir sie teilweise beibehalten. Ich fand es auch nicht schlecht, natürlich weniger Fahrtwege zu haben. Und was ich aber vor allem gut fand, war, dass leichter Co-Teaching möglich war. Ich habe noch nie so viel Co-Teaching gemacht in diesen digitalen digitalen Semestern einfach andere Universitäten kennengelernt, Kurse zusammengeschaltet und auch die Studierenden einfach mitgenommen auf Tagungen oder so, also offen eingeladen, wenn es halt möglich war. Das würde ich gar nicht missen wollen. Das würde ich als positiv wirklich hervorheben wollen.
Ja, vielen Dank euch allen. Ich finde es toll, wie ihr diese körperlichen, auch materiellen Aspekte hier nochmal betont habt und auch das Zwischenmenschliche, das Co-Teaching, aber auch das Lernen von Studierenden, also mit diesen Online-Tools, wo es einfach auch vielleicht noch eine ganz andere Expertise gibt, von denen Lehrende auch nochmal profitieren können. Vielen Dank. Christine, möchtest du noch was hinzufügen? Du hattest dich nochmal gemeldet.
Ich hatte vorher, ob all die Herausforderungen, die positiven Aspekte vergessen, von denen jetzt auch schon einige genannt wurden, die ich auch unterstützen würde. Ich würde noch eine Ergänzung auch noch machen bei den gesundheitlichen Belastungen. Also 10-12 Stunden Zoom am Tag macht nicht nur Kopf und Augen weh, was ich auch ganz oft gehört, gesehen und erlebt habe, sondern auch Rücken und Migräne und so weiter, sodass dafür vielleicht auch mehr Yoga und Entspannungstechniken dann später einen Ausgleich geschafft haben oder versucht haben. Aber auf jeden Fall ist es auch körperlich anstrengend. Und zu den positiven Dingen wollte ich auch sagen, ganz vieles, was jetzt Martina auch schon gesagt hat und Katharina, fand ich auch. Viele Studierende waren sehr, sehr dankbar, dass wir uns auch Zeit genommen haben, dann auch über Belastungen zu sprechen, über Sorgen zu sprechen. Ich hatte auch ein Seminar dann inhaltlich auf Covid und Prekarisierung des Sozialen umgemünzt, ganz kurzfristig, weil es wirklich einfach thematisch passend war. Das fanden manche nicht so gut, weil sie nicht noch mehr über Covid reden wollten. Und manche fanden es total gut, weil es auch ein Raum war, wo man sich drüber austauschen konnte und über die eigene Prekarisierung und Verletzbarkeit und Ängste und so auch sprechen konnte. Das haben viele auch sehr geschätzt und waren dankbar. So. Und ich finde auch gut, so also ganz technisch, mein Kolloquium jetzt online zu machen, weil dann kann man mal eben schnell irgendwie in Frankfurt oder Darmstadt oder so einen 2 Stunden Vortrag halten, so ganz praktisch, was vorher vielleicht nicht so einfach ging. Oder auch in Übersee oder keine Ahnung wo. Also es gibt immer positive und negative Seiten und auch eben immer auch positive.
Ja, vielen Dank. Da sind wir schon beim Ausblick angekommen und bei dem kommenden Sommersemester. Liebe Katharina, was würdest du dir denn wünschen für das kommende Sommersemester?
Ich bin jetzt in der Situation, dass ich im Sommersemester ausnahmsweise gar keine Lehre mache, aber ich wünsche mir trotzdem für alle anderen, dass dieses Semester tatsächlich dann auch ein Präsenzsemester bleiben kann und dass uns die Covid-Situation nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht, dass diejenigen, die aber trotzdem weiterhin auch Ängste haben, die Möglichkeit kriegen, möglichst halt hybrid dazu zugeschaltet zu werden, das wäre mir auch wichtig. Und dafür brauchen wir, glaube ich, einfach insgesamt eine bessere technische Ausstattung. Also sowas wie Smartboards in den Seminarräumen müssen, glaube ich, einfach flächendeckend viel mehr eingebaut werden. Und das wäre mir, glaube ich, so insgesamt wichtig, dass wir da nicht vergessen, wo wir gerade stehen und dass das Präsenzsemester nicht hinter sich lässt, was wir jetzt in den letzten Semestern erlebt haben und das vielleicht aktiv mit in die Lehre eingebaut werden kann.
Vielen Dank, Katharina, für diesen Hinweis. Liebe Martina, was denkst du, was würdest du dir denn wünschen für dieses Sommersemester?
Im Prinzip auch, was Katharina gesagt hat, also auf jeden Fall Präsenz, aber auch die Möglichkeit für technisch einwandfreie hybride Möglichkeiten für vulnerable Studierende oder auch Studierende, die dann einfach wieder in Quarantäne müssen oder so. Wir kommen ja noch nicht so schnell raus aus der Situation. Also Flexibilität da und gleichzeitig Planungssicherheit. Also das ist nämlich auch etwas gewesen, was sehr belastend war für uns alle, glaube ich, dieses ewige, man weiß nicht, wie es sein soll. Und ich finde diese Aussage, es ist in Präsenz beziehungsweise mit hybriden Möglichkeiten schon in der jetzigen Situation das Beste. Ich wünsche mir, dass auch alle teilnehmen können in Präsenz, die teilnehmen wollen, dass wir Räume haben dafür. Da sehe ich, ja, das wird noch abzuschätzen sein, ob das klappt, aber dass es nicht daran scheitert. Und aber auch, dass wir weiter die digitalen Möglichkeiten umfassend nutzen. Also, dass wir etwas davon mitnehmen, von dem, was wir jetzt so, wie Christine es auch angesprochen hat, in so einem Mega-Power-Hindernislauf lernen mussten, dass wir eben das Gute jetzt daran mitnehmen und so auch, ja, eventuell eben weitere Co-Teachings oder eben auch Zusammenarbeiten über unsere Universitäten in Berlin hinaus leichter umsetzen können. Das fände ich ganz klasse.
Ja, vielen Dank, Martina. Ich fand die Frage auch nochmal wichtig, die du so in den Raum gestellt hast, zu schauen, ob Studierende nicht vielleicht von der Präsenzlehre auch ausgeschlossen sind, weil sie unter den jetzigen Bedingungen und den Inzidenzen einfach nicht teilnehmen können in Präsenz. Und das finde ich auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass die eben jetzt nicht mehr an den Seminaren teilnehmen können, sondern irgendwie weiterhin an der Lehre teilnehmen können. Also das finde ich sehr wichtig. Liebe Christine, was denkst du, was wünschst du dir in dem kommenden Sommersemester?
Also zunächst mal, ich finde es wirklich interessant und sehr schön, dass wir hier so uns so unabgesprochen, so eigentlich wie abgesprochen hier unterhalten. Ich hatte 3 Punkte und die ersten beiden sind jetzt schon genannt worden, kann ich eigentlich mich nur anschließen. Erster Punkt wäre für mich auch eben flexible, sensible und differenzierte Lösungen für die Lehre im Sommersemester. Klar, so viel Präsenz wie möglich, aber jetzt nicht auf Biegen und Brechen alles in Präsenz. Also gute Modelle kann man ja auch anders beibehalten, gerade für eben Studierende in Risikogruppen, die Sorgearbeit leisten, die chronische Erkrankungen haben, Pflege, irgendjemand Kinder versorgen und so weiter. Jetzt die Vorlesung zum Beispiel digital, die lief eigentlich digital sogar fast besser als live. Ich habe viel besseres Feedback bekommen. Ich rede immer recht schnell. Die Studierenden konnten dann einfach die Geschwindigkeit auf halb so schnell stellen und während der Zeit Wäsche aufhängen oder so. Die waren total glücklich. Ich hatte noch nie so positives Feedback. Also sowas kann man ja gut beibehalten. Ja? Also je nach Modell eben halt schauen, was ist eigentlich am angemessensten und ansonsten so viel Präsenz wie möglich. Ja. Zweiter Punkt hatte ich auch. Genügend Räume, die groß genug sind mit Fenstern, die man öffnen kann. Und dann habe ich nur einen dritten Punkt, den hatten wir noch nicht, aber der liegt mir als Anerkennungs- und Ungleichheitssoziologin besonders auch am Herzen. Lehre, also gerade auch die grundständische Lehre, Ausbildung auch im Bachelor und so weiter, ist weitgehend, also Lehre überhaupt, ist sehr unsichtbar und wenig anerkannt. Es wird oft belohnt, Drittmittel, Refereed Journals, aber die Ausbildung von Studierenden und auch von wissenschaftlichem Nachwuchs ist eine Kernaufgabe von Universitäten. Und deswegen müssen auch die Personen, die gerne und gute und wirklich auch gute Lehre anbieten, mehr Anerkennung erhalten. Und auch nicht nur ein bisschen symbolische Anerkennung, sondern richtige Anerkennung. Und dazu gehört auch irgendwie eine zeitliche Kompensation für diesen großen Mehraufwand. Und mir fällt wirklich wenig ein, was wichtiger wäre als Zeit und Gesundheit.
Liebe Christine, vielen, vielen Dank für diesen dringenden Appell, den wir, denke ich, irgendwie alle nur unterschreiben können und der auch weit eben über diese Frage von Covid und digitale Lehre hinausgeht und den wir auch in der Universität sichtbarer machen müssen und dringender, mit so einer größeren Dringlichkeit auch besprechen müssen öffentlich und was Lehre für eine Relevanz hat, welchen Stellenwert das hat, auch eben für Lehrbiografien, für Personen, die Lehre machen, sich dort viel engagieren, Zeit und Ressourcen aufwenden und ja, das finde ich nochmal sehr wichtig, das zum Abschluss unseres Gesprächs auch über diesen Aspekt der Online-Lehre zu vergrößern. Vielen, vielen Dank. Ich bin total begeistert von den vielen verschiedenen Aspekten, die ihr reingebracht habt in dieses Gespräch. Und ich kann dann dazu auch nur noch sagen, dass ich euch total viel Spaß wünsche für das Sommersemester, ein gutes Sommersemester in der Präsenzlehre und natürlich allen Studierenden auch. Damit wünsche ich euch einen guten Start in dieses Sommersemester. Vielen Dank.
Danke auch.
Danke. Mach's gut.
Ja, tschüss. Danke dir, Jumin. Tschüss.
Tschüss.
Nachgefragt ist das Podcast-Format des Genderblogs auf genderblog.hu-berlin.de. Produziert am Zentrum für transdisziplinäre Geschlechterstudien an der HU Berlin.